Et ist den 31. August 1942. Postchen an der Stadt tröpfle von engem Fuß auf den anderen. Da bist schläft sich. Längs er jetzt geht gepöspert. Stimmt es, dass sie zu Wolz an der Lederfabrik Ideal grad im Streike sind? Und zu Schöffling? So gut zu Attelbrick? Schafft grad irgens ein? Was sollen wir machen? Die Sache war nämlich die. Den Dach für drunter hat der Gauleiter Simon angekündigt, dass auch die Lützebäuer Bowen aus den Jahrgängen 1920 bis 1924 allo für eine Wehrpflicht stehen.
Frut mal am Ausland oder einfach an der Großgasse, die Leute werden hinten an den Kopf können, was so Lützebäuer denken. Höchstwahrscheinlich könnt Steuerparadies, hohe Immobilienpreise, Banken. Aber wo kommt der Wohlstand von unserem Land eigentlich her? Der Froh sind JournalistInnen vom Lützebäuer Journal auf die Spur gegangen. Von der Stahlindustrie als wirtschaftliches Fundament über den Stoff von der Finanzplatz bis hin zu einem immer mehr diversifizierten Wirtschaftsmodell, an dem Tech, Weltraum oder Logistik eine große Rolle spielen. Charlie de Dörverdat, Camille Fratit, Melody Hansen und Pascal Steinwachs schwätzen mit denen Menschen, die diese Evolution mitgestalten und mit denen, die sie heute noch immer vor und treiben. Zeit seien, die die Entwicklung aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, aber auch HistorikerInnen, PolitikerInnen und wirtschaftliche Schlüsselfiguren. Und als anderem de Jean-Claude Juncker, Colette Flash, de Michel Würth und Guy Castagnaro zählen die Geschichte von einem konstanten Aufpassen, Neidenken und Neuabbauen, die noch immer weiter dreht. Persönlich und mit vielen Anekdoten.
Ich habe ein Souvenir aus dem Krieg, das ist, wie wir morgens um 5 Uhr am 10. Mai 40 von Diedling fortgefahren sind, meine Eltern auch nicht.
Diese Jugendlichen waren nach Luxemburg verschleppt, weil 11.000 Jungs zwangsrekrutiert worden waren. Jemand muss sie in der Landwirtschaft und in der Industrie ersetzen.
Der Lützebäuer Bob, den das nicht angezogen von der Wehrmacht, dass Lützebäuer sich gewehrt und Jungs sogar an den wichtigsten Zeitungen. Ja.
An der ersten Staffel geht es um die Stahlindustrie. Flux, der Podcast vom Lützebäuer Journal, mit dem Ziel, die Geschichte von der Lützebäuer Wirtschaft mehr greifbar zu machen. Für jeden. Episode 4 von den Bauern, die gefehlt haben.
Trümmeren hat sich bestätigt. Urstadt Lanschen aus innerhalb der Besatzung ein Generalstreik ausgebracht, an dat bis den 2. September. Ein großer Moment von der Resistenz, den Aufhörmatt sich bräuchte, hat mir nicht verhindern konnte, dass Lützebäuer Jungen an die Wehrmacht angezogen gaufen. An Domada viel Leute gefehlt haben, die die Produktionsambitionen von den Deutschen hätten erfüllen können. An dieser Episode schwätzen wir mit Colette Flash, ehemalig Vizepremierminister und auch freier Außen-, Justiz- und Wirtschaftsminister, die Souvenire von der Zeit, an der die Minatutmissen evakuiert gehen, teilt. Während der Carlo Thelen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce, ein Überblick darüber geht, wie die Stahlindustrie sich schuldmissen und die deutsche Wirtschaftsplanung anpassen, erklärte Michael Würth, Conseilspräsident von ArcelorMittal Lützebüsch, für was Arbeit erkannt, trotz einer gewissen Maß und Kooperation an der Krisenabwehrbestimmung nicht an ein langfristig negatives Bild gerickelt gauf. De Jos Tull, Gestionär vom Musée Patten zu Attelbrick, schwätzt darüber, was Besatzung an Danzeien von der Bowen für Bauern und Handwerksbetriebe bedeutet. Und noch sind Bowen, die gefehlt haben, versuchsweise mit sogenannten OstarbeiterInnen an der Landwirtschaft und an der Stuhlindustrie kompensiert gehen. In echter Vergessen-Kapitel über das Professor Ina Ganschau, Forscherin und Autorin vom Buch Keiner weinte, es gab keine Tränen mehr, viel zu zählen weiß. Ich bin Shirley und ich will nicht mit, ob das Spuren sich. Wir fangen bei Mike Orazi an, den Santa Mavi 25 Jahre Präsident von der Amicale de la Poste aus. Wenn wir zu Gasprech an ihrem Feuer kommen, fällt also Blick direkt auf eine Gedenktafel, die Tisch 12 Fotos hängt. Ein Noero, ein Martyr. Die 28-jährige Herren auf den Fotos sind Niki Konz, demals den Innerinspektor von der Post, und Jean Schrader. Zwei von insgesamt 21 Leuten, die von der Gestapo im Generalstreik verhaftet wurden und Todesstrafe erlitten haben.
Den Niki Konz und den Jean Schrader, die sind den Niki Konz aus dem 3. September standesgemäß erschossen gehen, weil hin an den Jean Schrader die Eichung Territorium von der Stadt Lützeburg verhaftet gesehen an den Jean Schreier, das an der feierten Tag drauf zu hinsat auf Schuss gehen von den SS. An mir haben all die Jahre, als die Familie hinkommt, leider aus dem, dem Schreier der Jean sei Beruf, lässt du was Frau allein, du wirst ja werden andere von der Familie, und das ist auch eine Tradition. Dann sind sie noch froh, dass man das Damikal am Post das herstellt, das muss man darüber denken. Die Plaque ist für den Angang auch, wo dann Kantin geht. Und die Leute sollen sich Gedanken machen, und die Hunde sich Gedanken machen, wenn sie die, wer das die Plaque haben. Wenn sie nehmen das, das denken, wer das die Plaque. Dann haben wir das Ziel erreicht, dann wissen die Leute, weil irgendjemand wird mit der Sohn, der das, von den zwei Postien an der Postiersfamilie, was während dem Zweiten Weltkrieg geschieht ist.
Auch die Post hat sich der Streikaktion durch Sabotage angeschlossen und hat Breiver nicht mehr noch sporadisch verdeilt. Den 1. September hat Niki Kunz sich Matzen am Chaos für sein Kollege gestellt und den Text vorgelesen, an dem den Hitler beim Anmarsch den 10. Mai 1940 der Lützebäuer versichert hat, hier gäbe für Neutralität respektieren. Klingt dann sehr von der Jugend und Wehrmacht nur dem Respekt? Ein Artikel, den hier noch dem von der deutschen Gestion angesagten Postamtmann Likus Rosen zitiert hat. Vielleicht wird gerade der Schritt, die sein Schicksal besiegeln sollte. Gründung von der Amicale de la Poste als ein Direktresultat von diesen Ereignissen. De Mike Orazi.
Wie war das Amicale entstanden? Die Familien, die haben alle gut während dem Zweiten Weltkrieg, haben die alle gut zusammengehalten. Und weil die so einen guten Entente hatten, in dem anderen geholfen hat, als das dann 1947 schlussendlich haben sich gesucht, Familien zusammengesetzt, und da haben sie dann gesucht, wir machen ein Theaterstück für die Leute, alle guten. Und das war der Anfang von der Amicale von der Post.
Ziel von der Amicale ist bis heute, Leute zusammen zu feiern, Zusammenhalt zu fördern und zu verkörpern, sich gegenseitig klar zu machen. Wir sind für ihn du und zusammen sind wir stark.
Also den Zusammenhalt, das ist das, was ich hören habe von den Leuten, war enorm. Ne? Und es konnte sich noch darüber verlassen, ob Leute, was der wichtigste Punkt ist, weil zusammen sind stark und zusammen kann ich vieles erreichen. Und das war dann der Debüt von den Leuten, die über den Zweiten Weltkrieg rübergekommen sind bis 1947. Bis mit Amicale gegründet ging. Weil der Woche wichtig ist, und du gesagt hast, wir sind zwar vielleicht ein kleines Land, aber bei der Kommemoration, das geht auch immer nicht, dann das nimmt nicht auch immer, dass wir als Lützebäuer, wir sind als einzig, die sich gewählt haben, offiziell gegen den deutschen Regime, gegen das sind Leute angezogen an. Wir haben doch ein Deal davon gepackt, dass sie nicht alle guten angezogen sind, weil wir es gewählt haben. Ich will einfach ein Beispiel an. Das Beispiel fand ich einfach gut. Ich von unseren Direktor, den Mario Treinen, den hat ein Bub, ein belgischer Bub und ein Lützebäuer Bub. Den Lützebäuer Bub, den hast nicht angezogen von der Wehrmacht. Der Belgischen Bub, den hast, weil die Belgier sich nicht gewählt haben. Und das Lützebäuer sich gewählt haben, das stung so gut an Amerika oder an England, an den wichtigsten Zeitungen. Ne?
Für die Lützebäuerische Familien hat dann sehr von ihren Bauern schwere Konsequenzen mit sich gedroht. Immerhin ist es so, dass nicht der Angst, den um seinen Kanner hat müssen haben, ein guter Batz vom Akkommens an den eigenen Mandövre weggefallen sind. Ein Tour, die sich müssen gegenseitig unterstützen und dies gucken, über Umwehr und Wohren zu kommen.
Ja, hauptsächlich durch den Zusammenhalt dann, auch während mein schwerer Papa auch von Bela gewesen. Und den hat man dann natürlich auch vieles erzählt, weil der war auch beruf, dass vieles geschmuggelt ging. Und da das natürlich Du hast in den Männern in Hand ugepackt, für eben das Beste aus der 16 Männer, für können sie zivilieren. Ich meine, von Zubera, dass auf jeden Fall aus Kaffee geschmuggelt gehen, allmählich für können zivilieren. Man hat sich Kaffee, Zigaretten und so. Das ist schon eine schlimme Zeit gewesen und die sollen wir an der Fall auf jeden Fall vergessen.
Das kein Geheimnis, dass die Besatzungszeit weder dem Volk noch der Wirtschaft vom Land gut gedauert hat. Dabei war es aber so, dass zwischen 1936 und 1940 die Industrie und die Gesellschaft sich von den letzten sozialen und wirtschaftlichen Kuren zu Lösmüll erkrabbelt hatten. Und das besonders, weil Deutschland ziemlich all disponiblen Mineralien abkauft, als dokeiert wird, für sich am Krieg abzurichten. Carlo Thelen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce, schwatzt über das Reprise.
Das Reich 1936-1937 wie ein neues Relance remarmorsiert gauf durch ein partiell Reprise von den Stuhlmärkt, wo der Mond von Stuhlrem ugezogen wird, dann noch von den gewissen Rekonsolidation von den ausländischen Marschen gauf. Und du kommst mit dem Mond und du gehst durch die Arbeiter ein bisschen besser. Aber wie gesagt, du stimmst auch schon quasi mal von der von dem Zweiten Großen Weltkrieg. Ne?
Schon 1939 müssen Nützebäuer, die zu Saarbrücken und der Burbacher Hütte, die Judel von der Arbeit war, geschafft haben, das bei der Evakuierung von Saarbrücken verlassen. Dorener den Direktor Alfons Wagner, Amartim, Grüßisch Nützebäuer Ingenieuren und Employeen. Bei der Obermosel-Zeitung, die übrigens 9 Jahre mehr spät mit der Zeitung Dunion fusioniert wird und zum Lützebäuer Journal ging, den 13. Oktober 1939 berichtet wird. Es hat nach Purmain gedauert, bis dass die Deutschen an Lützeburg marschiert sind. Colette Flasch, ehemalig Vizepremierminister und freier Außen-, Justiz- und Wirtschaftsminister, schwatzt über den Tag, an dem die Minette evakuiert wurde.
Mein Papa hat zu Ohren als Ingenieur studiert, ja. Und ich war Chef vom Walzwerk. Und ich bin zu Dietling geboren, ich bin mit 3 Jahren mal evakuiert, mit der ganzen Zivilpopulation aus dem Süden. Da sind wir in Frankreich gegangen, und mein Papa ist an der Evakuation gestorben. Bon, ich bin eh Souvenir aus dem Krieg, das ist wie mein Mutter zum Fenerbauer. Den 10. Mai 40, von Diedling fortgefahren sind, mein Eltern noch nicht, die sind Fiesler Storche zu Diedling gelandet. Das waren Planeren von den Preisen. Und die haben sich lautlos an die Wiss posiert, und da sind 20 grob gekleidete Männer rausgeklommen, und das waren der Wehrmacht. Und das hat mich, ich hatte 3 Jahre, ich bin zum Fenster rausgeguckt, und das hat mich enorm frappiert. Die Avion, die kommen sind und die keine Komödie gemacht haben. Und dann bin ich uns an der Wiss und da sind 20 Männer hier draußen rausgekommen. Und das waren die ersten deutschen Forscher, die zu Diedling gelandet sind. Die sind an der Felder gelandet.
Wochenlang nach dieser Evakuierung von den ArbeiterInnenfamilien stand die Industrie am Stillstand. Und auch den Alois Meyer, Generaldirektor von der Arbeit, setzt für dich mal paar Wochen zu Frankreich fest. Für Colette Flasch aus Chlor. Sie war als Kant-Refugié in Frankreich. Und das immens lang.
Meine Mama und meine Mutter die hatten Probleme ein bisschen, weil sie dann. Wir waren Refugié nach Frankreich. Aber meine Mama hat Présence d'Esprit 24. Mai. Darum zu denken, sie war heute zu Lützburg geboren. Von französischen Eltern, die immer französisch geblieben waren, und dadurch, dass sie als Französin geboren ging, und sie hat als junges Mädchen, mit 18 Jahren, einen französischen Pass. Die waren natürlich aufgelegt. Sie hat Présence d'Esprit, am 10. Mai 40, den Pass anzupacken. Amazon, auch noch ihre Schwester, die dem Charles München singt, Mom, wo sie so ein Hohl, du auch der französische Pass macht. Und du siehst die zwei Damen an der Präfektur auf Brive-la-Gaillarde gegangen, wo wir waren, Refugiés, als sie gefragt, ihre Pass verlängert, den aufgelegt wurde. Mhm. Wenn sie entretemps hatten, sind zwei Lützebäuer bestellt, also sie waren Lützebäuer. Mhm. Aber sie hatten alle zwei nach dem französischen Pass. Die sind mit dem zur Präfektur gegangen und dann konnten sie einen neuen französischen Pass. Weil damals hatten die meisten Franzosen keinen Pass. Dafür war nicht gekommen, mit dem aufgelaufenen Pass, dann würden sie, sodass wir Refugee wurden nach Frankreich. Wir für uns Nachbarn, für uns Bekannten, du, sie haben gemerkt, wir wären Elsässer oder Lothringer. Das tut für Refugee ein bisschen mehr einfach gemacht. Junge Männer. Und dafür, und ich bin da an die Schule gegangen, von Deutschland, an den Kindergarten und dann noch die dreijährige Primärschule, da war ich dann eben sicher ein Refugee, aber ich bin allgemein nicht für Französisch. Und ich habe auch eine Erinnerung vom Krieg. Und meine Mama war auch Jüdin. Das war eine von den Ursachen, wofür sie lieber auf Frankreich geblieben ist, wie auf Lützburg zurückzukommen. Weil sie hat direkt vorausgesehen, dass es ging viel mehr schlimm, 45 heimgehen. Sie hat sich immer für Politik interessiert, bei dem bei den Hausfrauen nicht so. Also sie hat viel Zeitung gelesen, die wusste genau, was los war.
Als schlimm, als es wirklich ging. Engerseits für die Volk, mehr auch für die Industrie und Betriebe, die gezwungen waren, sich an die deutsche Wirtschaftsplanung anzupassen, für eine Chance zu haben, zu evaluieren. Nicht jeder konnte evakuiert gehen, aber viele Leute sind zu Lützburg geblieben. Der Jost Tull, Gestionär vom Pattenmuseum zu Ettelbrück und der Carlo Thelen von der Chambre de Commerce kommentierend ist.
Für Lützburg ist sowieso abgehoben von deutschen Okkupanten, gewiss Eisenindustrie an die deutsche Wirtschaftsplanung mit angebunden. An alle Produzenten, die etwas produziert hat, hört sich müssten und die politischen Verordnungen halten.
Lützburg gehof okkupiert, Betriebe, quasi immer die ganze Wirtschaft, kann ich so in das Bell konfiskiert gehen. Die Arbeit war in der Direktion Allemande, war sie an den Produktionsapparat von den Deutschen quasi mal integriert gehen. Ja, das ist klar, dass auch, die Lützburg Usine noch verschiedene Sachen produziert sind, die für, natürlich für den Krieg gedenken, für Bunker oder Stolle Straßen, Schienen, Militärlinien und so weiter. Das ist das so evident. Und die Woche den Zwangsarbeit, dann Mobilisation von Arbeiten, Mobilisation von Frauen an den Usinen, an der Administration, und auch an den Service Auxiliären. Wie gesagt, das ist auch mein Job, das unterstreichen, dass die Frauen dann immens stark auch mit Arbeit zugehen. Das war eine ganz schwere Zeit für die Wirtschaft, wie gesagt, wo man dann aber hauptsächlich für den deutschen Okkupant geschafft hat.
Reichswerke Hermann Göring, also der staatliche Rüstungskonzern von Nazi-Deutschland, der sich eine ganze Kolb-Industrie-Sitte in Europa in der Null gerabt hat, war banzig, für die Arbeit zu überholen. Allerdings hat Gustav Simon sich dem stur entgegengestellt, aus Angst, seinen eigenen Einfluss auf die Arbeit zu verlieren. Weil ganz einfach, wie der Nikolaus Simmer, der ehemalige Chef vom Wirtschaftsdepartement von der deutschen Zivilverwaltung 1941 aus seinem Memo vermerkt hat, wer die Arbeit besitzt, besitzt Luxemburg. Den Alois Meyer konnte also auf dem Gustav Simon sei Willen hin Generaldirektor bleiben, mit dem Ziel zu verhindern, dass ein eventueller Wechsel unterstützt zu Produktionsbässe feiern gäbe. Denn Alois Meyer hat mit den deutschen Besatzern kooperiert, an dem sie im November 1940 der volksdeutschen Bewegung beigetreten ist, für die Arbeit für einen kompletten deutschen Übernahme bestmöglich zu retten. Anava war sein Handlungsspielraum limitiert. An hier gouf als eng von der bekannteste Persönlichkeiten zu Lützeburg von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. De Michael Wirth, Konseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg, darüber, für was Stuhlindustrie trotzdem umstand und trotz massiver Ausschüllungen, die nun Krieg an einer Gerichtsaffäre kulminiert war, nie weiter verdeivelt gouf.
Da war natürlich eine große Pression auf die Stuhlindustrie für zu produzieren. Dafür hast du dann noch einen Krieg über die Rolle von Marlies Meyer studiert.
Kurz Reklame.
Dir seid Entrepreneur, Manager oder einfach begeistert von Ökonomie. Merke.lu als Erdmedium von der Chambre de Commerce für sich zu informieren und zu inspirieren. Business-Neuigkeiten, Interviewen und top-aktuellen Wirtschaftsthemen, die Artikel sind für all die, die Lützeburg vorbringen wollen. Seid der Zeit für raus mit Merke.lu. Den Link fand auch nach einem in den Shownotes.
Das war mit der Reklam.
Dafür hast du noch einen Krieg über die Rolle von Marlies Meyer studiert, dass sie die Konklusion gehen, dass Marlies Meyer eigentlich nicht probiert, dass die 30.000 Leute, die an der Stuhlindustrie bezahlen, dass die könnten ein Brot kriegen und dass sie könnten überleben, aber dass sie nicht probiert wird, zu machen, an den anderen Nähe, dass die Preise so man wie möglich geholfen werden. Also das, ich meine, das alles an der Reihe, und dafür hast du auch an der ganzen Nukris-Oberbichtung als Stuhlindustrie einfach eigentlich nie an den Negativlichter gesagt wird.
Aus dem wissenschaftlichen Artikel Heim ins Reich vom Historiker Marc Schönchen lässt sich herauslesen, dass den Alois Meyer seine Position genutzt hat, für seine Mordarbeiter zu helfen, wo es nicht mehr gegangen ist. Auch hat ihn denen, die in Schwierigkeiten geraten sind, Platz bei durch der Gesellschaften organisiert. Nun Generalstreik wollte ihn und sah die, die drastische Maßnahme von den Nationalsozialisten seinen Platz abgehen. Etwas, das der Gauleiter Simon ihm nicht zugestanden hat. Aber nicht nur in der Industrie, sondern auch am Finanzwesen hat Lützeburg sich müssen und der Wille von den Deutschen aufpassen. Die bestehenden Finanzinstitute und Versicherungssozietäten sind in der deutschen Kontrolle geraten oder durch deutsche Sparkassen ersetzt gehen. Definitiv aufgeschafft, gab während der Besatzung aber ein ganz spezifisch traditionell Bankiersroll, und zwar die von den Notären als ländliche Bankieren, die zum Großteil für Prämien zuständig waren. Ein Verbot, den durch den großherzoglichen Erlass vom 25. Oktober 1944 in London so gefestigt wurde. Der Professor Benoit Magirus, Chercheur beim Luxemburg Center for Contemporary and Digital History auf der Uni Lützeburg, schwatzt über diesen Wandel.
Le notaire, il a de l'argent en dépôt et il intervient au moment de l'achat. Et donc, très longtemps, ça suffisait pour. Il remplissait le rôle d'une. Certains rôles d'une banque. Mais c'est vraiment l'occupant allemand. Qui, lorsqu'il arrive en 40, trouve ça complètement. Il dit, mais c'est pas possible, c'est complètement archaïque, et qui interdit alors au notaire de faire encore des transactions bancaires.
Des Weiteren gouf d'Eisebund verstaatlicht und den Eigentum für Juden, Jüdinnen und ImmigrantInnen beschlagnahmt. Für das dat geschehe konnt, war die Chambre de Commerce, auch vom Alois Meyer präsidiert, forciert, Informationsformulare über die Lützeburg Betriebe auszufüllen. Etwas, das nicht nur die Industrie im Süden, sondern auch Betriebe im Rest vom Land betroffen wird. Das Justtool über das Zumachen und Konfiskieren von den Betrieben zu Ettelbrück.
Ettelbrück wäre schon keine Industrie. Wir hatten natürlich viele Bauern, Geschäftsleute, so kleine Sachen haben. Dafür, wir hatten natürlich auch viele Ausländer, die hier gewohnt haben, zum Beispiel die jüdische Kommunität, wo wir schon wissen, dass die schon alle Guren beschlechtend gesehen, zugemäht gesehen. Ein Teil kommt sich aufsetzen, in Spanien, respektive in Amerika. Andere sind ja dann leider, und das bedauern wir schon auch ganz groß, auf fünf Bühnen kommen und von da an Auschwitz. Also, Ettelbrück hat durch, wenn ich das kann, so mal dran haben, in den Ausländern, den größten Teil müssten leisten, weil schon all die Leute nicht mehr heim wären. Und das wären Geschäftsleute, wären Leute, die eben Gottschuhfabrik, ne, wenn in der Gottschuh, das wäre auch die, die auf der Pol von Mille wäre, den er auch zugemäht gehen, den er verhaft gehen und alles. Und die Leute schon da die überholen. Ne? Die Leute sind nicht losgehen, die Leute sind das abgehen. Ne? Der steht schon. Ne? Gottschuhfabrik wäre eine Fabrik, die hat Zettelbrück bei der Ölzücht eine ganz große Fabrik hat, wo Stoff gewirft ging aus und je viel Sachen gemäht gesehen. Das wäre noch früher Millen, die der Stürze Strider gedriffen gesehen. Alles das wäre eben der Gottschuh, den auf der Polvermillen nach Hochgroßfabriken hat, so dass das schon ein wichtig Erbesbeschäftigung Platz wäre für Leute. Ne? Also das wäre nicht. Und dann hat man Tubaksfabrik, ne? Der Fixma. Auch das sind Sachen, die nicht gern vergessen, dass da Leute aber Platz müssten verlassen, weil sie eben dann nicht der politischen Idee von der Besatzungsmacht drei wären, da sind sie entweder umgesiebelt gehen oder so. Ne?
Erinnern wir uns mal an George Ginter und Sylvie Hamus, die in der ersten Episode viel darüber geschwärt haben, wie ganz Familienbetriebe über Generationen sich mit dem Ankleiden von Leuten in Nummer gemacht und hier Abkommen aufgesichert haben. Ginters Kleiderfabrik hat an der Fields zwar nicht müssen zu machen, mit dafür gibt zum Beispiel an der Fjellst Vestimenta und den Alois Mies von Koblenz verkauft und als Nebenstellenfabrik für die deutsche Uniformfabrik Almi umfunktioniert. Die Gottschuhfabrik hat den Krieg nicht einmal überlebt. Die Handwerk hat aber auch einem Lützbäuer die Liebe konnte retten. Und zwar den Marcel Hamus. Sein Töchter, Sylvie Hamus, erzählt.
Mein Papa war der Marcel Hamus und den hat dann den Betrieb überholt. Und hin hört, das war am Krieg, also Anfangskrieg, 1940 doch immer, hört hin. Nanne, die Verholmen, hört, also richtig, die Verhol hatten richtig nur am Krieg, ne? Weil am Krieg, da sind ja ganz viele Sachen passiert. Da hört mein Pap, die war an der LPL gewesen, eine Resistenzorganisation war das, ne? Da war hin dran, hin hat doch Gesellen da dran gehabt. Und du, als, und hin hat er auch schon sein Atelier dun, bei seinem Pap dann, und hin hat er von einem anderen Haus gewohnt. Und dun, wie du als Trunschad-Offensiv kommen zu Weißwampisch, du sind Preise, die nicht herkommen, du und die, die Römenkehr alles do verwüst, und so, und du hatten die Dossier ob der Gendarmerie, da Laie gelassen, da stung im Pap sein Num dran. Am Tag hast du geholt gehen. Wie viele von denen, die nachgeholt sind, sind erschossen gehen. Und, mein Papa war in Prison und du hat den ein Offizier gesagt, okay, also morgen da erschossen. Und du hast den aber durch Schwampisch gegangen, du wärst reelle Menschen und den hat gesagt, also das ist nicht so ganz gut, wenn du den du erschießt, weil das ist der beste Schneider aus der Gegenteil. Und du bist mal ein anderer Tag morgens als ein Offizier mit einem Kuppel Stoff kommen und hat ihm gesagt, von dem er ein Uniform hat, um in Paris spazieren zu gehen, der Kreditleben geschenkt. Und hat mein Papa sich am Keller drüge, weil es war alles zerbombt gewesen, mit den allen Methoden hat er ihm ein Uniform gemacht. Und du warst wie drunter, wenn sie das kommen, die Uniform geholt hat.
Man richtet mal als Aufmerksamkeit mal rum, ob die zwangsrekrutiert wurden, die all weggefallen sind. Zumal in der Landwirtschaft wurde du Leute gemangelt, wie der Joss Thull betont.
Die wären nicht leicht, weil Bauern auch betroffen wären, auch um Streik teilgeholt. Und da gibt es doch den Müllestreik zum Beispiel. Ne? Das ist ein heikles Thema. Ich stehe nur am Gang von einem Resistenzler, den da drüber gedeelt wird, Flugzeug, der nicht gedeelt wird. Das ist schon ergreifend und das doch, du musst noch mal aufpassen. weil du gehst so ja ein mit einem Kollaborateur verwirrt. Du musst ihn ganz gut aufpassen, momentan nach. Ne? Also, ja, sehr schwer, und muss ich noch wissen, dass der junge Joch angezogen ist bei den Zwangsrekrutierten. Ne? Also auch da, bei den Bauer als nicht geschont gehen. Wenn sie nur Purkanner hat, dann hast du den kommt dann um Bauernhaft bleiben, wenn das dann genehmigt ging, dass Behullo beschützt am Gang mit einer Familie. Die hat drei Kanner, zwei Buben und ein Mädchen. Die Mädchen hätten am Bauernbetrieb können bleiben, aber die Jungen sind angezogen. Auch das ist ein Serg, wo ihn nicht so liegt, dass man da kann umgehen.
An jeden Zwei muss ja der Versuch bestanden haben, die fehlenden Lützebäuer Spuren ob manchmal ersatzweise zu kompensieren. Das heißt nicht nehmen, wie der Guy Castagnaro in der dritten Episode weil angedeutet hat, dass die italienischen ArbeiterInnen zurückgeholt wurden. Mir auch gehen es durch einen rund 4000 OstarbeiterInnen, die an Land geholt wurden. Ein immens deichter Kapitel mit dem Professor Ina Ganschau, Forscherin am Luxemburg Center for Contemporary and Digital History, sich an ihrem Buch Keiner weinte, es gab keine Tränen mehr, außer Nee gesagt wird. Wir treffen sie für eine Gideatour am Centre de Documentation sur les Migrations Humaines zu Diddeling, wo Dela von dieser Arbeit zwischen dem 15. Oktober 2025 und dem 22. Februar 2026 ausgestellt sind.
Das sind keine Männer mittleren Alter, wie wir uns das immer vorstellen, ja, weil es um Zwangsarbeit und Kriegsgefangene geht. Das sind wirklich Jugendliche, ja. Und an sich, das macht auch Sinn, weil diese Jugendliche waren nach Luxemburg verschleppt, weil 11.000 Jungs zwangsrekrutiert worden waren. Die gehen an die Ostfront. Jemand muss sie in der Landwirtschaft und in der Industrie ersetzen. Wer ist das? Oh, da haben wir halt in der besetzten Ukraine oder Russland oder Belarus alle diese Jugendliche. Also diejenigen, die disponibel sind und sich eigentlich am wenigsten wehren können, sind die, die weiblichen Jugendlichen. Ja? Und sie werden verschleppt.
Das verschleppte medische Abowen kommen aus der Ukraine, Russland, Belarus und Polen. An der Ausstellung sind 5 Biografien präsentiert. Einer der anderen, der von Bronislava Ostrovko. Hartz, gauf 1943, mit 13 Jahren von einem Polizist seiner Mom geholt und ob der von dem Brust, wo Kant für Tadje am Bau wird müssen schaffen.
Ihr Vater war als polnischer Spion da irgendwie beschuldigt und auch in den Gulags verschwunden. Also die kommen schon aus Familien, wo die 30er Jahre in der Sowjetunion Spuren hinterlassen haben. Das heißt, als sie halt nach Luxemburg verschleppt worden waren, also die hatten schon eine Vorgeschichte. Wir hatten auch viele, die verwaist waren. Also von 4.000, die insgesamt hier waren, konnte ich im Laufe des Projekts 2.621 Namen identifizieren. Und das ist das, was uns ermöglicht, halt diese Auswertungen zu machen, halt so zu zeigen, wer die Menschen waren, von wo sie kamen, wie alt sie sind und so weiter.
Kanner Jugendlicher gauf je no Alter Bildungsgrad do angesagt, wo Grad ein oder ein gebraucht genoss. Zumals bei der Hadje an der Arbeit, die an der Waffenproduktion beteiligt waren, wäre qualifiziert Männer gebraucht gen. Me wie das Boven all bei der Wehrmacht waren, gaufen halt zumals Medischer angesagt.
Also wir sehen sie, dass sie, also größtenteils sind natürlich im Süden in den Lagern halt an den Stallwerken angesiedelt sind und die arbeiten in Stallwerken. Die machen halt schwere, nicht qualifizierte Arbeit. Einige waren halt auch da vor Ort irgendwie für bestimmte Aufgaben dann auch gebildet, aber da waren auch so andere Schwierigkeiten. Also wie gesagt, die waren bei der Reichsbahn, die waren in der Landwirtschaft, die waren in privaten Haushalten, vor allem natürlich in der Industrie. Kommunikation war verboten. Also man durfte nicht miteinander sprechen. Also es waren irgendwelche, also aus der Betriebsnotwendigkeit, also da konnte man irgendwie zwei Worte tauschen. Aber grundsätzlich hat man versucht, das zu vermeiden. Da sind rassistische Gründe, da sind ideologische Gründe und da sind auch organisatorische Gründe. Also alles sprach dafür, dass diese Menschen halt isoliert arbeiten müssen. Ja. Und Das heißt, also die Betriebe haben auch teilweise, also ökonomisch haben sie nicht viel gewonnen, weil diese Menschen waren halt nicht qualifiziert. Die waren teilweise physisch nicht fähig, bestimmte Aufgaben auszuführen. Die waren geschwächt von der Arbeit, von der fehlenden Nahrung. Die waren psychologisch geschwächt. Also die haben an sich irgendwie viel weniger geleistet als die Luxemburger Jungs, die an die Ostfront geschickt worden waren. Also in dem Sinne hat man die Arbeiter nicht wirklich ersetzt. Und wie gesagt, in diese Abläufe hat sich permanent halt die ideologische Komponente sich eingemischt, weil man dann irgendwie der Beauftragte sagen würde, weil jetzt die und die also unvermeidlich in Kontakt kommen werden. Die sowjetischen Bürger müssen jetzt woanders, also die Ostarbeiter müssen jetzt woanders arbeiten. Und der Betriebsleiter oder der Ingenieur sagt, ich habe jetzt diese Gruppe extra für diese Aufgaben ausgebildet. Die sind jetzt eingearbeitet. Nein, jetzt müssen sie woanders, sonst werden sie in Kontakt mit der Zivilbevölkerung kommen, das ist unerwünscht. Fertig. Ja.
So könntet, dass trotz den Erfolgen seitens den Deutschen, Produktion zu maximieren, Produktion nie die eigentlichen Ziele erreichen konnte.
Diese Menschen also hatten keinen Status der Gastarbeiter oder der Fremdarbeiter. Die hießen offiziell Ostarbeiter. Das klang so als ein, da sagen wir mal, so ein verharmloster Begriff, als ob sie nur aus dem Osten kämen. Aber die waren also natürlich als Untermenschen behandelt. Die lebten in den Baracken hinter der Stacheldraht und waren absolut rechtlos. Daher waren sie nirgendwo in den, also wo normale Bürger registriert worden waren, halt eingetragen.
DostarbeiterInnen gaufen mit einem Stärke kennzeichnet, ob dem Groß-Oststörung. Für das auch sicher kein, ob die Idee kommen gäbe, mit ihnen zu interagieren oder ihnen zu helfen. Sie kruten eine Nummer zugedeelt, mit der sie identifiziert gaufen, als sie immer streng von den Lützebäuer getrennt gehen.
Es gab 12 Lager, da sind nur 6, wo wir Fotos von draußen haben und damit Sie auch sehen. Also das ist meistens Barackenlager, aber teilweise sind das umfunktionierte Bauten, wie zum Beispiel in Pettingen, das ist ein Restaurant, das besteht immer noch. Ja, dieses Restaurant war für die Reichsbahn-Zwangsarbeiter. Da sind 92 Personen registriert worden. Ich war in diesem Restaurant drinnen, um zu schauen, also wie viele Etagenbette kriegt man eigentlich rein? Wie kriegt man hier fast 100 Menschen? Und also die Lebensbedingungen sind wirklich unmenschlich.
Das Gräßenlager war zu Dayverding, auch noch zu wachgen und zu dickrisch geöffneter. Da waren die OstarbeiterInnen in der Brust, die in der Landwirtschaft angesagt gaufen. Als ArbeiterInnen, also in ein paar Bäuer, zwar bezahlt gehen, mehr in der Realität hat das anders ausgesehen, wird Professor Ganschau erklärt.
Also offiziell, sie hatten irgendein Gehalt, sie hatten offiziell irgendeine also Lohn, aber die Politik war, also erstens, von diesem Lohn waren alle möglichen Abzüge betätigt worden. Also für das Essen, für das Wohnen, für die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung. Also das ist das eine. Das andere, also man war aufgefordert, diese Zahlungen auf das Sparbuch zu legen. Also die waren aufgefordert, halt kein Bargeld aufzubewahren, weil man hat es nicht nötig, man kann es nirgendwo ausgeben eigentlich. Ja. Man kann ja das Lager nicht verlassen. Also dass es halt auf dem Bankkonto bleibt, mit der Motivation, das können sie dann halt, wenn sie nach Hause gehen, dann geben sie das ihrer Familie, dann nehmen sie das verdiente Geld mit. Sie haben natürlich dieses Geld nie gesehen. Und in den Zeitzeugenerinnerungen, also da sind konsequent, also wirklich alle sagen, wir haben also höchstens Taschengeld für das gute Benehmen gesehen. Ja, also davon konnte man ein Glas Limonade kaufen.
Do, wo Krischers, wird geschmuggelt, am Mann nege Tosch. Das war im Zweiten Weltkrieg nicht anders, auch vermutmaßlich der Schwarze Marsche zu Lützeburg manner stark ausgeprägt war, wie noch am Ersten Weltkrieg. Wie, dass auch Monster-Moderationen besser organisiert gewirrt soll sein. Kommen wir mal zurück auf den Jostul. Hier wurde Wort dazu zu sagen.
Also muss ich wissen, dass, wenn ihr seht, es besser funktioniert, weil das weil schon lauter Kärte gesehen. Ne? Und das wäre schon rationiert, die Kärt, Kruder, das Produkt, was draufsteht, Kruder schon nicht mehr so viel. Nicht? Der Schwarze Markt, natürlich hat er funktioniert, mit dem wissen wir aber auch, wenn der Bauer sich nicht in die Regel gehalten hat, nicht schwarz geschlürt, anderen verhaftet gehen nicht, das haben wir schon Beispiele genug an unserer Gegend. Und so kann ich sagen, dass der Schwarze Markt, für was heute besser funktioniert oder schlechter funktioniert, oder wäre immens. Das muss ich auch aus einem anderen Sichtwinkel gucken. Wenn man da guckt, die Jungen, die verstoppt wären an den Bunkern, die noch ein bisschen verpflegt gehen. Und natürlich, als du Traktion von ihren Namen kommen, den da doch kann produzieren. Nicht? Also auch da, natürlich, also doch so, dass das Leute eben Hamster gegangen sind. Dat, ich meine, das steht schon in allen Buch, dass das noch nicht, was wir noch neu erfanden. Aber alles da, muss ich halt jetzt gucken zur Situation und zu der Gegend, wo es wäre. Wenn man da im kleinen Dorf sieht, wo kein Mensch, kein Brach, nicht etwas wäre, ja, wo kriegt er etwas hier? Ne? Also auch das wäre nicht so einfach für die Leute. Ne?
Aber auch gab es sich gegenseitig geholfen. Und es hat viele Lützebäuer sich solidarisiert. Immerhin soll das ja als Klang Lützebäuer stärkt gewirkt sein, wie der Mike Orazi am Anfang sagt. Es gab mir den nächsten Tisch. Und am besten dokumentiert aus den Echange den Versorgung von den ausländischen Zwangsschaffenden, ganz besonders den OstarbeiterInnen, betroffen wird. So haben Lützebäuer am Echange für handgeschnatzten Holzspielsachen denen, die Hanna Gitter waren, Schmieren, Zigaretten und Megin. Professor Ganschau erzählt.
Man schleicht sich aus dem Lager. Also wir wissen, also all diese zum Beispiel Spielsachen, wir haben nur zwei ausgestellt. Es gibt in Luxemburg mehrere in den Familien. Also die Kinder, die jetzt ältere Menschen sind, also die uns das zur Verfügung gestellt haben, erinnern sich also daran, also wie sowjetischen Zwangsarbeitern, also das sind immer Männer gewesen, also dass sie wirklich gezielt zu bestimmten Häusern kamen, weil sie wussten, da sind Kinder und da kriegt man schon Sachen getauscht. Ja. Wir haben auch Lagerprotokolle aus Düdlingen zum Beispiel, wo es festgehalten ist, also dass man erwischt hat, dass Menschen zurück ins Lager mit dem Brot sich reingeschlichen haben. Das heißt also, die waren halt raus, um etwas zu tauschen, ja, und jetzt kommen sie zurück und dann waren sie erwischt und bestraft und so weiter. Luxemburger waren auch bestraft, wenn man Luxemburger erwischt hat, dass sie Nahrung, Kleidung, was auch immer, sowjetischen Kriegsgefangenen zur Verfügung gestellt haben. Also es gibt auch Berichte, dass man ins Konzentrationslager in Hinzert gesteckt worden war. Das ist ein Luxemburger Arbeiter, Vater von 5 Kindern. Also das ist in der Tat, also es hatte Konsequenzen. Aber der Hunger treibt einen halt zu solchen Sachen raus.
Auch nur der Befreiung von OstarbeiterInnen als Sammellehrerin Kleider und Decken aus amerikanischen Croix-Rouge-Spenden für Drippen, Tobak, Zucker und Brot verkauft, wird den Historiker Fernando Baptista Barra am ersten Band von Terre Rouge, Histoire de la Sidérurgie Luxembourgeoise, erwähnt. Insgesamt war es nicht so, dass es für das OstarbeiterInnen Ende gut alles gut geheischt wird. Sie sind für das erste Mal ein gutes Zeitchen an den nämlichen schoppischen Baracken geblieben. Nehmen gaufen die nur als Displaced Person Camps bezeichnet. Er sollten zusammengekehrt gehen, für repatriiert zu gehen, mit einem Tischestopp an den sowjetischen Filtrationscampen. Etwas, das viele von ihnen selber nicht so wollten, so Professor Ganschau.
Das ist Fjodor Bitschuchwost. Also seine Kinder haben ihn identifiziert und mir diese Fotos zukommen lassen, weil er als Kriegsgefangener sich strafbar gemacht hat, indem er sich gefangen nehmen lassen hat. In der Sowjetunion war das ein kriminelles Verbrechen, wenn man in die Gefangenschaft geraten hat, um eigentlich sich von dieser Beschuldigung so zu befreien, waren also wenige Optionen da. Und eins davon war, an die vorderste Linie an die Front zu gehen, halt mit der Höhenwahrscheinlichkeit getötet oder verwundet zu werden. Aber damit wäre sozusagen die Kriminaltat wäre dann erledigt, ja. Was er gemacht hat, er hat sich sehr engagiert, um dem sowjetischen Repatriierungsoffizier hier vor Ort zu helfen. weil er halt selbst aus diesen Lagern kam. Er kannte Menschen, er kannte, wo sie sich halt eventuell also verstecken könnten, weil nicht alle natürlich zurückgehen wollten. Manche haben hier Freundschaften, Liebschaften, Adoptiveltern. Also da waren halt jegliche Kombinationen von Beziehungen schon mit Luxemburgern hergestellt, sodass nicht viele motiviert waren, zurückzugehen. Und wie gesagt, viele waren verwaist. Manche wussten schon, dass niemand auf sie da wartet. Und viele hatten auch Erinnerungen an die Sowjetmacht, die ungerecht mit ihnen, mit ihren Familien umgegangen ist, repressierte, in Gulags gesteckte Eltern. Also da wollten halt viele bleiben, aber das durften sie nicht.
Und auch Lützebäuer haben nicht gezeigt, für sie darin zu sichern und zu fangen. Ganz einfach. Sie wussten, all ehemalig OstarbeiterInnen an Zwangsgefangenen, den Zweck an Sowjetunion geht, bringt hier Lützebäuer boven Zweck.
Luxemburger haben geholfen, diese Menschen zu finden und auszuliefern, weil das wieder der Menschentausch war, der am Anfang stattgefunden hat, um die zwangsrekrutierten Jungs aus der sowjetischen Gefangenschaft, vor allem in Tambov, zurückzubekommen. In der diplomatischen Korrespondenz, das war schwarz auf weiß. Die sowjetischen Behörden haben gesagt, sobald sie alle sowjetischen Bürger gesammelt haben, bekommen sie ihre Luxemburger zurück. Ja? Daher, also die Hoffnung von den meisten Luxemburgern war, lass uns sie wirklich sammeln, ja, abgeben, abschieben, damit unsere Jungs zurückkommen können. Die Jungs und Mädels haben sich in der Tat gesehen. Das haben wir im Tagebuch von Ernie Schaus, wo er schreibt, dass er im Zug, der von Tambov nach Luxemburg geht, ja, er ist ein befreiter Zwangsrekrutierter und sie hören, dass an irgendeiner Station aus dem Zug auf den Nebengleisen jemand sie ruft. Und da sind Mädels, die rufen, was spricht er da? Spricht er etwa Luxemburgisch? Und die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt das identifiziert? Ja, wir sprechen Luxemburgisch. Sie sagen, wir kommen aus Luxemburg. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wo? Sie sagen, ja, wir kommen aus Esch. Er sagt, ja, wir gehen nach Esch. Wir haben hier Jungs aus Esch. Und sie sagen, also, ja, wir gehen nach Hause. Ihr auch? Und sie sagen, wir sind uns nicht sicher, dass wir nach Hause gebracht werden.
Ein paar von ihnen sind aber am Land geblieben, für den Abbau von Lützeburg nur diesen düsteren Kapitel mitzuerleben. Ein paar Wieder von Carlo Thelen über den Zustand von der Fabrik in Nunkrich, immer den Krieg schließen.
Wir müssen aber sagen, dass Nunkrich, also da war so gewesen, dass also wir sind aber relativ andämmen geblieben sind. Sie sind nicht zerstört gegen. Et goufen Infrastrukturen, die futti wären, das richtig, mei de Grof und den Usinen goufen net zerstört. Und Apparei produktiv, die konnt schnell nur im Zweiten Weltkrieg redemarieren, weil das ist gut wär. Und auch dem muss wir zu dirigieren, die Motto von der Relance, mit der Arbeit, die wirklich Kolonne vertebral von der Wirtschaft wär. Und dem muss wir natürlich auch das Problem, dass man nicht genug mehr Döwe hat, und auch dem muss wir die Arbeit müssen, ob ausländisch Mandöver zurückgreifen, das muss ich dann auf Polnisch, Italienisch, und nur am Bau Portugiesisch, mit habe ich da zurückgegriffen. Und voilà, ich meine, das war auch eine Zeit mit Covid, aber dann konnte aber dann nur an nur die Relance zu geschehen und alle zu konnte sich aber weiter developieren. Und gehofft noch echt Aussätze von einer moderner Sozialpolitik zu Lützeburg. Der Staat hat doch immer ein bisschen mehr interveniert an die Wirtschaft, da gehofft ein Akteur von der Rekonstruktion.
Wir gehen mal schon zu weiter in die Geschichte. Kommen wir mal so zurück auf den Mike Orazi, den als am Anfang viel von der Amicale de la Poste geschwärzt wird. Ihm leidet etwas besonders um Herz. Etwas, das den aus dem Zweiten Weltkrieg lehren kann, und dass ihr sich immer für ihn anhalten sollt.
Am Leben ist es so, dass man sich mit dir nicht identifizieren kann. Aber wenn man für einen Patron kann schaffen, wo man immer zum selben Lassing beikriegt, an den immer für ihn du hast, aber wenn man nicht mehr ein wenig zurückgeht, wenn ich mit dem Patron kann identifizieren, dann ist meine Rolle, für zu gucken, dass man die Leute zusammenkriegen, ob das Events sind, ob das Krisen sind, ob das sportliche Aktivitäten sind. Das ist mein Bild, für dass die Leute zusammenkommen, mehr mit den Schwarzen, weil das ist ein Problem heute, dass da keine Zeit, alles muss schnell gehen. Und das ist natürlich flott. Wenn ein neuer Freund hat, wenn ein guter Freund hat, dass mir einfach viel zu schaffen. Nicht, wenn ich schon muss denken, oh Mann, du musst den erst schon gesehen, sie froh, wenn Feierabend da ist. Da geht natürlich schwer, viel zu schaffen. Und das ist der Bild von der Michael, hier zu gucken, so wie früher, zusammen zu heilen, weil zusammen kann ich ganz vieles erreichen. Und was immer vergisst geht, wir sind alle gut in einem heuer Besuch und sollen all der profitieren, so gut wie es geht, und für allem bei Gesundheit bleiben. Das ist das Allerwichtigste.
Wenn die Bauern zurückgekommen sind, stehen sie für das erste Mal für einen wirtschaftlich und psychisch belasteten Lützeburg. An der nächsten Episode gucken wir uns an, wie die Ländchen sich vom Krieg erholen konnten. Das natürlich nicht ohne Hilfe. Der Marshallplan und die Gründung von Benelux waren da klar steipen. Und auch hat der Marché sich noch einmal internationalisiert, sodass grosse amerikanische Unternehmen ihre Produktion auf Lützeburg verloren haben. Abonniert den Podcast auf Spotify und überall, wo die Podcasts gehen, für keine Episode zu verpassen. Interviews Shirley de Dörwader, Camille Frati, Melody Hansen, Pascal Steinwachs, Konzept Shirley de Dörwader, Maxime Toussaint, Produktion Maxime Toussaint, Moderation Shirley de Dörwader.